Deutschlandfunk.
Die Feature-Antenne im Himmel. Unser Magazin für Kurzdokus erkundet die Welt. Diesmal die Welt über uns. Was gibt es denn so alles im Himmel? Und wie können Dokus davon erzählen? Wir steigen auf. Von unten nach oben und wieder hinunter. 7 Himmelsdokus in einer Stunde. Und wir fangen da an, wo der Himmel anfängt.
Kleine Himmelskunde.
Von Kena Kusanit.
Nebel. Ihn gibt es, weil gleich über dem Boden der Himmel anfängt. Und weil es sonst so wenig Gelegenheiten gäbe, ins Museum zu gehen und sich Gemälde von Caspar David Friedrich anzusehen. Oder auf Tiere aufmerksam zu werden, wie jenen Käfer, der in der Namewüste lebt und sich, weil es Nebel gibt, jeden Tag durch den roten Sand an die Oberfläche der Dünen gräbt. Und der besondere Aufmerksamkeit erregt, weil er als Käfer, der zur Familie der Schwarzkäfer gehört, so ungewöhnlich lange Beine hat und deswegen so aussieht, als liefe er auf Stelzen, wenn er auf Nahrungssuche ist oder bei Nacht auf den Dünenkamm klettert, wo er an der schmalsten Stelle angekommen einen Handstand macht in den Himmel über sich, um auf möglichst großer Fläche von der feuchten Luft berührt zu werden, die in diesem Teil der Wüste vom Atlantik herüberstreift und in Form von Nebel wie kein anderes Element des Himmels erst durch Kontakt mit der Erde in Erscheinung tritt. Dort, wo der kondensierte Wasserdampf, aus dem der Nebel besteht, in Kontakt mit dem Käfer kommt, sammeln sich mikroskopisch kleine Wassertropfen, die schließlich bei ausreichender Sättigung über den Chitinpanzer hinunterfließen, direkt in den Mund des Käfers, der schon weit offen steht. Nebeltrinken könnte diese Tätigkeit heißen. Denn Nebeltrinkerkäfer wird dieses Tier genannt, das durch einen artistischen Akt, der zugleich existenziell ist, in Vorgänge involviert ist, die gänzlich überirdisch sind. So die Erkenntnis derjenigen Wissenschaft, die sich für überirdische Angelegenheiten Begriffe ausgedacht und sämtliche Formen des Nebels als Hydrometeore klassifiziert hat und diese wiederum zur großen Gruppe der Meteore zählt, also zu den Erscheinungen, die nicht irdisch sind, beziehungsweise die, so die wörtlichere Übersetzung aus dem Griechischen, in der Luft schweben und spätestens seit Aristoteles studiert werden von dem nach ihnen benannten Fach der Meteorologie.
Nebel von Kena Kusanit. Wasserdampf, Wolken, Regen. Ein alltägliches Wunder. Aber was ist, wenn der Regen vergiftet ist? Davon wurde in den 80er Jahren viel erzählt. Saurer Regen von Rebecca Poland.
Die ersten dicken Tropfen auf Asphalt nach einem heißen Sommertag. Die Straße wird dunkel, die Luft kühlt ab, Regenduft breitet sich aus. Wälder und Wiesen dampfen. Dunst legt sich über die Landschaft. Nasse Steine, Moos und Äste leuchten und zeigen auf einmal Muster und Maserungen, die vorher nicht sichtbar waren. Wasserdampf steigt auf, kühlt ab, Wolken bilden sich. Kleinste Tröpfchen treffen auf noch kleinere Kondensationskeime. Sie schweben zwischen Schwerkraft und Luftströmungen, bis die Schwerkraft gewinnt. In den 1980ern wurde Regen zur unsichtbaren Gefahr. Ich war damals noch nicht geboren, aber habe davon im Chemieunterricht gehört. Auspuffe und Schlote von Kohlekraftwerken hatten auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs und in Nordamerika zu viel Schwefel in die Atmosphäre gepustet. Der Schwefel reagierte mit Regentropfen zu Schwefelsäure. Saurer Regen entstand. Im Chemieunterricht sahen wir Fotos von Statuen mit weggeätzten Nasen und von Baumgerippen. Bilder vom Waldsterben.
Hiobs Botschaften aus den Waldgebieten.
Unaufhaltsam frisst sich der saure Regen durch unsere Wälder.
Die Kronen der Nadelbäume werden licht und schütter.
Der saure Regen bedroht unsere Bauwerke.
Narren fallen braun und vertrocknet.
Der Wald ist krank. Der deutsche Wald stirbt.
Mitte der 80er einigten sich die verantwortlichen Staaten in Europa und Nordamerika, bis 1993 ein Drittel weniger Schwefeldioxid auszustoßen. Geholfen haben dabei Abgasfilter, schwefelärmere Brennstoffe und der wirtschaftliche Abschwung in Osteuropa nach dem Ende des Kalten Krieges. In der Schule klang das alles wie ein Problem mit einer einfachen Lösung. Aber ist das wirklich so? Was ist mit dem sauren Regen passiert seit den 80ern?
Hallo?
Grüß dich.
Ach, hast du gerade einen Termin sozusagen?
Ja, wir machen jetzt hier was zu sauren Regen, Waldsterben und Kalkung.
Ne? Das ist nur aktuell, ja?
Ein gewittriger Tag im Erzgebirge an der Grenze zu Tschechien.
Wir sind jetzt hier auf dem Kahleberg oben. Das ist so im Osterzgebirge die höchste Erhebung.
Förster Rainer Gemballa arbeitet seit damals für den staatlichen Forstbetrieb Sachsenforst.
Wenn man sich umschaut, sieht man schon, es gibt eigentlich gar keine alten Bäume. Ja, es sind jetzt vielleicht 30, 40-jährige Fichten da, Ebereschen, Lärchen und noch viele freie Flächen.
Zur Wende aber waren über 70% des Waldes geschädigt.
Man muss sich vorstellen, dass der kahle Berg seinem Namen eigentlich alle Ehre gemacht hat und wirklich damals kahl war. Und was mir am eindrücklichsten war, dass am Abend, also nicht wie jetzt, jetzt hören wir gerade Vögel zwitschern, aber überhaupt keine Vogelstimmen war, es war eine Totenstille gewesen.
Saurer Regen lässt Bäume verhungern und verdursten. Im Boden bindet sich die Schwefelsäure an Calcium- und Magnesiumteilchen und sickert mit ihnen nach unten ab. Calcium und Magnesium fehlen den Bäumen dann als Nährstoffe. Außerdem setzt die Säure Aluminium aus dem Boden frei, das für die Wurzeln giftig ist. Der pH-Wert sinkt ab, der Boden versauert. Auch Jahre später noch.
Und immer mit jedem Schwefel, der rausgeht, geht auch Calcium und Magnesium raus. Und deswegen müssen wir das noch weiter nachführen.
Ich würde mir jetzt vorstellen, im Sommer findet hier eine Kalkung statt. Was würden wir denn hier sehen?
Wir würden irgendwo einen Hubschrauber aufsteigen sehen.
Unter sich an einem Seil Kübel mit fein gemahlenem Kalk, der Calcium und Magnesium enthält. In 20 Meter breiten Bahnen verstreuen die Hubschrauber Kalkstaub auf die Baumwipfel.
Und dann fliegt er zu einem Punkt, wo ein LKW Kalk abgekippt hat. Da verharrt der Hubschrauber kurz und wird geladen. Und dann fliegt er schon wieder los.
Mit dem nächsten Regenguss werden die Nährstoffe in den Boden gewaschen. Bis die Versauerung der 80er im Erzgebirge wieder ausgeglichen ist, muss es 6-mal beflogen werden. Eine einzelne Fläche ist alle 10 Jahre dran.
Wir haben jetzt seit der Wende, sag ich mal, wenn wir es immer gemacht haben, haben wir es 3-mal gemacht. Dann heißt es, es könnte sein, dass wir es noch 30 Jahre lang machen. Wenn es jemand bezahlt, das ist natürlich die Voraussetzung.
In den letzten 16 Jahren hat die Kalkung in Sachsen 35 Millionen Euro gekostet. Finanziert von der EU. Würde man heute aufhören zu kalken?
Dann manifestiert sich der Zustand, der jetzt gerade ist. Und über die Schwefelvorräte, die noch im Boden sind. Also es kann auch eine gewisse, über das Langzeitgedächtnis des Bodens, eine weitere Versauerung stattfinden. Und damit muss das Ökosystem dann zurechtkommen.
Im Boden steckt das Vermächtnis vom sauren Regen damals. Aber auch der Regen, der heute in Europa vom Himmel fällt, ist noch ein bisschen sauer. Nicht mehr Schwefel, sondern Stickstoff ist mittlerweile das Problem. Vor allem aus dem Verkehr und aus der Landwirtschaft. In Form von Stickoxiden, chemisch NOx.
Also das hat auch eine versauernde Wirkung, die ist aber nicht so stark. Das ist eher eine Art Überdüngung. Das ist so, wenn wir jeden Tag bloß Kuchen essen würden, aber kein Gemüse mehr.
Noch könne der Wald den Stickstoff ganz gut aufnehmen.
Aber das ist eben eine Art tickende Zeitbombe. Irgendwann ist es zu viel und dann kippt das System.
In den 80ern waren der saure Regen und das Waldsterben ein mediales Großereignis. Die Baumgerippe, die heute im Erzgebirge zu sehen sind, stammen vom Borkenkäfer und nicht vom sauren Regen. War es damals nur Hysterie?
Das wirft man ja den Förstern heute so ein bisschen vor, dass sie Panik gemacht haben. Zum Glück ist der Wald nicht gestorben. Wenn man aber so weitergemacht hätte, sähe es heute bestimmt deutlich schlimmer aus. Das ist ein Glück, dass es nicht so gekommen ist, dass man da umgeschwenkt hat.
Das entschlossene Handeln von damals, sagt Rainer Gemballa, könne Hoffnung geben für die aktuellen Gefahren für den Wald. Allen voran die Klimakrise. Allerdings, Der Schwefel des sauren Regens damals kam aus wenigen Quellen. Technische Lösungen waren schnell vorhanden. CO2 hingegen hat viele Quellen. Außerhalb von Europa und Nordamerika wird es unübersichtlich. Asien ist durch sein Wirtschaftswachstum zu dem Kontinent geworden, auf dem mit Abstand am meisten Schwefel ausgestoßen wird. Aber zum Beispiel in Indien gibt es mehr Calcium und Magnesium in der Atmosphäre, sodass der Regen nicht so sauer wird. Über den Weltmeeren ist der Schwefeldunst aus Schiffsschornsteinen seit 2020 drastisch zurückgegangen. Forscher vermuten, dass der Rückgang den plötzlichen Anstieg der Meerestemperaturen seit 2020 befeuert haben könnte. Vorher seien Wolken heller geblieben und hätten mehr Wärme zurückgeworfen. Gefahren vom Himmel kommen heute vor allem mit zu vielen Wolken, Starkregen, oder mit zu wenigen, Dürre. Der saure Regen in den 80ern war ein erster Test, ob die Menschen das, was sie in den Himmel ausstoßen, wieder einfangen können. Ein erfolgreicher. Aber der Himmel bleibt unberechenbar.
Saurer Regen von Rebecca Proland.
Wolken. Betrachtet man die Dinge von unten nach oben, scheinen Wolken eine Form des Nebels zu sein, die erst den Kontakt zur Erde abgebrochen und dann über Vermittler wieder aufgenommen hat. Über Regentropfen, Schneeflocken, Hagelkörner, über Schatten. Und es sieht so aus, als versuchten auch die am Boden gebliebenen zu kommunizieren. Mit Namen und Beschreibungen. Im internationalen Wolkenatlas, den es wirklich gibt, sind auf diese Weise 10 Wolkengattungen, 14 Wolkenarten, 9 Wolkenunterarten, 9 Begleitwolken und verschiedene Sonderformen erfasst, an deren unterschiedlichen Formationen diejenigen, die sich den Wolkenatlas ausgedacht haben, vor allem irdische Dinge erkennen. Schichten, Federn, Haufen, Flocken, Fünfische, Schäfchen. Dass irdische Phänomene in den Himmel projiziert werden, scheint eine anthropologische Konstante zu sein. Auch, dass sich menschliche Kulturen Ursprungsgeschichten erzählen, die davon handeln, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt Himmel und Erde aus Versehen oder absichtlich getrennt wurden. Und dass seitdem verschiedene Wesenheiten, Geister oder menschliche Verhaltensweisen, heimlich ihr Unwesen treiben und das friedliche Zusammenleben stören, indem sie versuchen, oben und unten wieder durcheinander zu bringen. Ein Treiben, das im Alltag gewöhnlich unbemerkt bleibt und seit Jahrhunderten von erfahrenen Schamanen aufgespürt und eingedämmt werden muss. Mittlerweile gibt es auch moderne Schamanen, die versuchen, solche Machenschaften zwischen Himmel und Erde aufzudecken. Wie beispielsweise diejenigen Klimaforscher, die vor ein paar Jahren ein in 12 bis 18 Kilometern Höhe vorkommendes Wolkenphänomen untersucht haben, die sogenannte asiatische Tropopausen-Aerosolschicht, und herausfanden, dass diese Wolkenschicht nicht aus den üblichen Kondensationskernen wie Salzkristallen oder Ascheteilchen besteht, an denen Wasserdampf normalerweise zu Wasser kondensiert, sondern sich zu ihrer Überraschung aus Kondensationskernen zusammensetzt, die auf Ammoniakgas zurückgehen. Ein in der Viehhaltung und in der Landwirtschaft emittiertes Gas, das sich offenbar auf dem Weg in den Himmel in kristallines Ammoniumnitrat verwandelt, in dieser Form bis in die obere Troposphäre gelangt und dort angekommen, nicht nur die Wolkenbildung, sondern wohl auch das Klima auf dem gesamten asiatischen Kontinent auf bisher unbekannte Weise beeinflusst. In ihrer Reaktion auf die Zusammensetzung dieser seit 2011 stetig an Größe zunehmenden Aerosolschicht unterschieden sich die Forscher allerdings von traditionellen Schamanen. Letztere wären nicht so überrascht gewesen.
Wolken von Kena Kusanit. Die Feature-Antenne im Himmel. Am Anfang haben wir einen Käfer kennengelernt, der halb im Himmel lebt, gewissermaßen. Beim Mauersegler ist es eindeutig. Sein Lebensraum ist der Himmel. Dieser Vogel lebt einen Menschheitstraum. Und wir sind für 15 Minuten dabei. Mauersegler von Etienne Röder.
Da ist es wieder. Das Geschrei im sommerlichen Abendhimmel und damit das Gefühl, an lauwarmen Sommerabenden den Sommer selbst zu Gast zu haben. Abends, wenn die Hitze des Tages sich legt und man vielleicht zusammenkommt, um gemeinsam in den Himmel zu schauen, so kurz bevor die Dämmerung die Farben am Horizont verändert, da beginnen im Himmel kleine schwarze Schatten ihren allabendlichen Tanz. Sie schnellen durch die Häuserschluchten in den Städten, ziehen weite Kreise über die Dächer und schrauben sich schreiend in die Höhe. Das ist die Stunde der Mauersegler.
Und für mich sind die eigentlich ein Soundtrack des Sommers. Schon seit der frühesten Kindheit. Wir haben in so einer Plattenbausiedlung gewohnt und wenn ich abends im Sommer nicht einschlafen konnte, sehe ich mich noch am Fenster und habe den Seglern zugesehen, wie sie so in kleinen Trupps durch den Innenhof gepäst sind mit irrem Tempo und rufen dann halt ihren Soundtrack des Sommers. Ja, dieses Sri, Sri, Sri. Ich weiß gar nicht, warum die das machen, was die sich gegenseitig da so mitteilen. Aber die wollen das immer sagen und sagen uns, jetzt ist Sommer.
Endlich Mai, das milde Grün erfrischt mir meine Augen. Ein schriller Schrei, der Sommer kommt, nun kann ich's glauben. Ein Seglerpaar geht hier an Land für ein paar Wochen. Wird alles teilen, Brot füttern, schlafen, Freuden sorgen.
Die Erkundung des Mauerseglers, ja, die gleicht einer Reise in die Sphären der Träume, Wünsche und Utopien des Menschen. Überall bilde ich mir ein, diesen traumhaften Schimmer in den Augen derer zu sehen, mit denen ich über den Mauersegler sprach.
Ein voller Bauch bringt Schlaf und einen Traum vom Fliegen. Hinaus ins Licht, nicht mehr im dunklen Engen liegen. Ein Leben im Flug, die Stadt ist nicht genug.
Wie war das 1. Mai bis 1. August? Eigentlich kann man die Uhr danach stellen. Ne?
Da war das Haus eingerüstet. Da habe ich die Gelegenheit genutzt und habe also zwischen den Dachsparren dann eine ganze Reihe von Nistgästen speziell für den Mauersegler einbauen können. So, das war also in diesem Jahr jetzt aktuell, würde ich mal sagen, sind 10 Kästen besetzt. Es ist noch ein bisschen unsicher. Es kommen sicherlich noch welche hinzu. Ganz sicher kann ich es eben erst sagen, wenn ich dann die Bettelrufe der Jungvögel höre. Das ist jetzt noch viel zu früh.
Ich habe versprochen, Mauersegler aufzunehmen, aber es gibt wahrscheinlich gar keine, ne?
Regen?
Mauersegler.
Ach, jetzt am hellen Tag siehst du die.
Wann kommen die denn?
So, wenn es so 5 Uhr rum.
Aber die gibt's hier auch, oder was?
Ich meine, es werden, ich weiß es nicht, ob das Mauersegler sind.
Aber die piepen, glaube ich, so stark.
Ich habe keine Ahnung, die hört man ja nicht.
Die hört man wohl.
Ja, ich aber nicht.
Ach ja.
Hör die einfach nicht. Du lachst gar nicht zum Lachen.
Im Handbuch der Vögel Mitteleuropas steht auf Seite 677, vor allem in Gesellschaft und bei Kämpfen sind Mauersegler überaus ruffreudig. Am häufigsten ist ein hohes, schrilles, oft gereiht vorgetragenes Sir, Sri, Spri oder Birs teilweise fein sirrend oder mehr rollend zu hören. Daneben kommen mehrsilbige Schreie wie Buyursib oder Zibyrs. Ferner knappe Rufe aus nur zwei Lauten, Si, etwas undeutlich Ps, recht klar Bü, oft in rascher Folge.
Manchmal, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt, kommt es zu sogenannten Wetterfluchten. Das heißt, wenn sich also ein Tiefdruckgebiet nähert, dann verlassen Mauersegler auch den näheren Brutbereich, fliegen dann also vor solchen Schlechtwetterfronten weit, weit weg, weil eben diese Tiefdruckgebiete vor sich her auch in den Luftströmen die Nahrungsinsekten mit sich führen. Und das haben Mauersegler erkannt und folgen dann sozusagen ihren Nahrungstieren. Und das kann manchmal dazu führen, dass sie also sich bis zu mehreren hundert Kilometern von den Brutplätzen entfernen. Das ist eigentlich unvorstellbar. Ich kenne auch keine andere Vogelart, die ihr Brutrevier, wenn sie Junge zu versorgen haben, so weit verlassen würden.
Aber was ich an den Tieren halt so bemerkenswert finde, dass die ihr Anfangsleben, ihre Prägezeit in der Luft verbringen. Sie sind nicht in der Lage, sich so wie Schwalben auf Zweigen oder Kabeln festzuhalten und da zu sitzen oder auf dem Boden zu sitzen. Ihre Beine sind schwach. Sie haben scharfe Krallen oder starke Krallen, mit denen sie sich an Gebäuden, an Felsen festhalten. Sie lassen sich nieder, um ein Gelege zu bilden, um eine Familie zu gründen und ihre Jungen großzuziehen. Wenn die aber groß genug sind, lassen die sich aus dem Nest fallen. Und dann müssen die fliegen können. Dann fliegen die los und fliegen und fliegen und fliegen. Das heißt, sie müssen ja auch permanent so einen Sound um sich haben. Also diese hohe Geschwindigkeit. Also dieses.
Wie würdest du das denken? Wie hört sich das an?
Das war so ein ganz seichtes Flattern, aber permanent so ein.
Rauchschwalbe, auch genannt Mauersegler, nisten in der Luft.
Was steht da?
Die nisten in der Luft.
Ach, das gibt's auch.
Bauen ein fliegendes Nest in der Luft, was mit Grashalm gezogen wird.
Wie wollen die das denn brüten in der
Steht
Luft?
Steht hier. Keine Ahnung. Das sind Flugbrüter.
Dann haben sie sich das Nest angeschnallt.
Ja.
Mit Grashalmen. Oder mit Stroh. Mit Grashalmen wird das gezogen.
Ja.
Dann sitzt einer drauf. Und der andere zieht durch die Luft. Du warst blödsinnig.
Ja. Wir sind ja also jetzt hier an einem mehrgeschossigen Wohnhochhaus. Und seit einigen Wochen wird dieses Gebäude saniert. Offensichtlich eine Wärmedämmung und anscheinend wird das Dach auch neu gedacht. An für sich weiter gar nicht schlimm, nur die Jahreszeit ist völlig unpassend. Wir sind jetzt voll Anfang Juni in der Brutzeit an diesen Gebäuden, wie gesagt, Mauersegler. Und dieses Gebäude ist jetzt komplett eingenetzt. Die Vögel, die möglicherweise auch schon Eier gelegt haben, kommen nicht mehr an ihre Gelege dran. Und für dieses Jahr wird sich hier auch keine Brut mehr einfinden können. Ja, das ist also unsere große Hoffnung, dass also der zuständige Genossenschaft bewusst ist, was sie hier getan haben, zu welchem Verlust sie beigetragen haben. Im Übrigen sind Mauersegler-Brutplätze ganzjährig, das heißt auch außerhalb der Brutzeit, ganzjährig geschützt. Also sie dürfen nicht beseitigt werden. Ja.
Also ich bin vor 5 Jahren durch Sachsen getrennt und wurde dann von einer Tierärztin mitgenommen in einem kleinen VW. Und diese Tierärztin hat sich zum Hobby gemacht, dass sie Tiere aufgenommen hat, die von ihren Eltern verstoßen worden sind oder aus dem Nest gefallen sind. Sie hatte einige Tiere mit im Auto und eins davon war ein kleiner Vogel, der hing an ihrem Kragen. Das war ein Mauersegler. Ich habe den Namen des Vogels leider vergessen. Sie hat mir den dann in meine Hände gelegt und der war ganz klein und hat gezittert und ich habe seinen Herzschlag gespürt. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie ihn jetzt aufpäppelt, den Vogel, damit er fliegen kann. Und sobald er fliegen kann, wird er nach Afrika losfliegen. Das war der Plan. Und den Sommer über würde der Vogel noch mit dieser Tierärztin verbringen. Und ich habe dann ungefähr eine Stunde mit denen im Auto gesessen auf dem Weg nach Zwickau. Dann hat sie mich wieder rausgeschmissen und ich bin weitergereist. Und die beiden auch. Und ich hoffe sehr, dass er es nach Afrika geschafft hat.
So ein bisschen Vorfreude auch. Da gucke ich auf den Kalender und denke so, jetzt haben wir noch 2 Wochen, dann sind die wieder da. Und andersrum kommt dann auch so eine Wehmut, wenn ich weiß, Mist, in 2 Wochen sind die Mauersegler weg. Das bedeutet
fliegen und fliegen und fliegen.
Punkt, Punkt, Punkt.
Hat der kleine Mauersegler sich in unseren Gefilden dann gestärkt, ist von seinen Eltern gefüttert worden, dann ist die Zeit gekommen. Und bei seinem ersten Flug hat er 2 Möglichkeiten. Jetzt oder nie wieder. Er muss von jetzt auf gleich die Alpen überqueren, das Mittelmeer und die Sahara. Landen wird er auf dieser Reise nicht. Und schlafen? Auch das macht der Mauersegler nur für ein paar Sekunden in der Luft. Es kommt mir ein bisschen vor, als lebte dieser Vogel in Subsahara-Afrika ein zweites, für uns verborgenes Leben. Ein Leben auf der anderen Seite der Wüste. Er kommt mir vor wie jemand, der die Sommerferien über sein Leben bei uns verbringt, die Wochenendfreuden bei der Familie und im Restjahr ein vollkommen anderes Leben führt. An einem für uns unbekannten Ort. Ein Ort wie Tansania zum Beispiel.
Kwa Tanzania ndege huyu huitwa mbayuwayu, anajulikana kama ndege mdogo ambaye huruka juu sana.
In Tanzania heißt der Vogel Mbayuwayu auf Swahili.
Eines Tages trifft Mbayuwayu Komota, eine Art Specht, der in einer Höhle im Baum wohnt. Er wünscht sich einen genauso langen und spitzen Schnabel und Komota empfiehlt ihm deswegen, einmal schreiend hoch in die Lüfte zu fliegen. Und sich dann im Sturzflug auf einen Stein prallen zu lassen. Mbayuwayu folgt seinem Rat und erst im letzten Moment, bevor er den Stein trifft, dreht er ab. Die Moral der Geschichte: Hör nicht auf jeden Rat, den man dir gibt. Ende Juli, wieder mitten in Europa. Die Mauerseglersaison neigt sich ihrem Ende.
Spektakel heute Abend hier, ne?
Ja, schön warm. Dann drehen die Mauersegler auf. Es wird also jetzt in der nächsten halben Stunde noch richtig spannend. Der Kasten 1 da oben, da schaut jetzt einer raus. Ich nehme mal eben das Fernglas, da kann ich erkennen, ob es ein Waldvogel ist oder auch schon ein.
Langsam strecken sie ihre Köpfe raus. Schauen sich um, blicken nach links und nach rechts.
Und dann sitzt du hier an so warmen Tagen und guckst.
Ja.
Und dann schaust du mit dem Fernglas.
Ab und zu hört man so ein ganz feines Klingeln. Dieses feine Klingeln sind die Bettelrufe der Jungvögel.
Die Altvögel schwirren mit lauten Schreien herum.
Da ist noch einer.
Ah ja, da müssen wir nochmal genau gucken.
Alles geht ganz schnell.
Heißt das, der fliegt jetzt auch gleich nach Afrika? Nee.
Guckt gerade raus.
Der hat vorhin schon mal so rausgeguckt, da habe ich ihn erkennen können. Und der hat sich auch vorhin schon so weit.
Jetzt oder nie wieder.
Ausgestreckt.
Und dann? Hinaus. Tatsächlich.
Das ist auch ein Jungvogel. Ja. Dann haben wir gerade, das ist ganz, ganz selten.
Wir haben es tatsächlich gesehen.
Dann haben wir gerade den Abflug mitbekommen.
Eine kurze Pause. Und dann, ohne Zwischenlandung, hinaus.
Mauersegler von Etienne Röder. Wir steigen höher. Troposphäre, Stratosphäre, Menosphäre, Exosphäre.
Sterne. Möglich, dass diese, dass jede Himmelsbeobachtung, je weiter sie sich vom Ort ihrer Betrachtung entfernt, zunehmend wie eine Erzählung aus der Bibel klingt. Zuerst war der Nebel, der verdichtete sich und wurde zu Wolken. Darauf folgten die Sterne, die auch nichts anderes waren als Wolken, die sich verdichtet hatten. Gaswolken immerhin. Vor dem Wesen der Sterne schließlich, ihrer Eindrücklichkeit und Unfassbarkeit, kapituliert jeder Wille zur objektiv-wissenschaftlichen Klassifizierung endgültig und fällt zurück in eine jahrhundertealte Tradition, deren einzige Aufgabe es ist, eine nachvollziehbare Ordnung in rätselhafte Zusammenhänge zu bringen, sie zu bannen durch die Sprache der Mythen. Ähnlich wie andere Wissenschaften, wie etwa die Teilchenphysik, die mit Geistern kämpft, die in ihren Teilchendetektoren auftauchen und vortäuschen, echte Teilchen zu sein, aber in Wirklichkeit zu einem sogenannten Untergrund gehören, der auf hinterhältigste Weise die erwarteten Ergebnisse verzerrt, so tendiert auch die Astronomie dazu, den Sternenhimmel zu bevölkern mit Wesen aus der Mythologie, mit Zwergen in allen Farben, aber auch mit Riesen, normalen Riesen, hellen Riesen, Überriesen und Unterriesen, die gemeinsam mit den Zwergen Zwerg- und Riesengalaxien bewohnen. 2000 Sterne dieser Art lassen sich bei guter Sicht mit bloßem Auge beobachten. Außer in der Stadt, da sind es nur 50 bis 100. Was hätte Martin Luther dazu gesagt? Ihr sollt doch nicht zum Himmel aufschauen, sondern zum Herrn. Denn er wusste, dass die Anschauung des Himmels, auch bekannt als Contemplatio Coeli, sofort in heidnische Zeiten zurückführen würde. Vielleicht hat deswegen der Thüringer Pfarrer Wilhelm Hey Anfang des 19. Jahrhunderts, als sein Londoner Apotheker die erste systematische Wolkenbeobachtung veröffentlichte, als Gegenmaßnahme dieses bekannte Wiegenlied geschrieben. Weißt du, wie viel Sternlein stehen, heißt es, und es unterweist Kinder darin, dass nur der liebe Gott die Dinge zählt und niemand außer ihm sich um seine Schöpfung kümmert, in der sich alle Menschenkinder aufgehoben fühlen und beruhigt am Abend schlafen legen können. Gott kümmert sich auch später noch, wenn du groß bist und 1866 in den Krieg ziehst und Preußen zum Sieg verhilfst. Im Ohr die alte Melodie für Kinder, die eigentlich aus einem Soldatenlied stammt. O du Deutschland, ich muss marschieren, heißt es darin. O du Deutschland, ich muss fort, singst du dann. Leib und Leben bin ich schuldig, es gehört zum ersten Gott.
Der dritte Teil der kleinen Himmelskunde von Kena Kusanet hat uns ganz nach oben und dann wieder hinabgeführt. Die Niederungen des Krieges finden längst im Luftraum statt. Drohnen tragen das 21. Jahrhundert auf das Schlachtfeld. Inga Lisengewitsch hat sich das angesehen. Im Kopf eine Frage. Töten Kampfdrohnen oder retten sie Leben? Kampfdrohnen von Inga Lisengewitsch.
Flugplatz Jagel, Schleswig-Holstein. Gerade startet ein Tornado der Luftwaffe. Neben uns steht die German Heron TP. Die Drohne hat eine eigene Startbahn. Noch steht der Propeller still.
Ja, im Moment laufen die technischen Überprüfungen von der Bodenkontrollstation.
Und wir warten darauf, dass dann das Triebwerk irgendwann angelassen wird, damit der Start weiter vorbereitet werden kann.
Oberstleutnant Stötzel zeigt auf die German Heron TP. TP steht für Turboprop. Das ist ein Propeller mit Turbinenantrieb. Der Motor sitzt auf dem Rumpf hinter den langgestreckten Flügeln. Die German Heron TP ist eine Weiterentwicklung der ersten Heron, einer Aufklärungsdrohne aus Israel. Sie ist deutlich größer, sie kann länger und höher fliegen und sie kann Waffen tragen.
Das hatte die Heron 1 Drohne entsprechend nicht. Deswegen ist irgendwann mal die Forderung entstanden, wir brauchen eine Drohne, die auch bewaffnungsfähig ist. Und da kommt halt dann der Quantensprung auch in der Technologie. Der German Heron TP ist quasi ein israelischer Heron TP der gleichen Firma, der allerdings mit einer Optik ausgestattet ist, die nach deutschen Vorgaben etabliert ist und zusätzlich über eine Bewaffnungsoption verfügt.
Oberst Jörg Schröder ist verantwortlich für den Testbetrieb der Drohne. Bei ihren Einsätzen in Afghanistan und Mali hat die Bundeswehr die erste Generation der Heron-Drohnen eingesetzt. Für die Luftaufklärung. Diese Drohnen hatten keine Bewaffnungsoption.
Und diese Bewaffnungsoption ist eine ganz wesentliche Komponente zum Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten am Boden. Also einerseits, sie brauchen eine Optik, um sehen können, auch Potenzial sehen können, ein gegnerisches Potenzial, entwickelt sich eine Gefahrensituation, ja oder nein, und eine mögliche Bewaffnungsoption, um im Falle des Falles dann auch in Selbstverteidigung und Schutz eigener oder alliierter Kräfte dann auch eingreifen zu können.
In Deutschland wurde lange daran gezweifelt, ob militärische Drohnen bewaffnet werden dürfen.
Da möchte ich einfach an diese lange politisch-parlamentarische Debatte auch verweisen.
Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich die Meinung gewandelt. Ukraine. Unmittelbar an der Frontlinie.
Natürlich fährt niemand zur Stellung. Man steigt irgendwo aus und geht zu Fuß.
Dmytro ist Pilot für Aufklärungsdrohnen. Sein Arbeitsplatz ist im Schützengraben, direkt an der vordersten Front.
Вся ця зона прострілюється.
Das ganze Gebiet wird mit allem Möglichen beschossen, mit FPV-Drohnen, Mörsern, Artillerie. Das Wichtigste und Schwierigste ist es, zur Stellung durchzukommen. Nachdem man die Position erreicht hat, werden zusätzliche Antennen installiert. Und dann fliegen wir in den Zuständigkeitsbereich.
Er steuert seine Drohnen über die Stellungen des Gegners.
Nun, wir klären auf, je nach der Aufgabenstellung. Suchen nach Artillerie des Gegners, Infanterie des Gegners. Wenn wir sie finden, werden die Koordinaten weitergegeben. Unsere Artillerie beginnt zu arbeiten oder die FPV-Drohnen.
FPV steht für First Person View, die Ich-Perspektive. Die Drohne wird mit Hilfe einer Videobrille gesteuert. Der Drohnenpilot sieht die Welt durch die Kamera der Drohne.
Wir versuchen, den Feind mit allen möglichen Mitteln zu vernichten. Die Arbeit sieht, sagen wir mal, naja, ganz einfach aus.
Запустити дрона, долетіти до зони відповідальності, не попасти під зону дію РЕБа, знайти противника і передати координати, де його знищити.
Die Hauptsache ist, zur Stellung durchzukommen, die Drohne zu starten, in den Zuständigkeitsbereich zu fliegen, den Bereich der elektronischen Kriegsführung zu vermeiden, den Feind zu finden und die Koordinaten für seine Zerstörung zu übermitteln.
Dmytro arbeitet mit handelsüblichen Drohnen. Sie sind preiswert und verfügbar.
Billig sind sie nicht und sie gehen oft verloren. Aber wenn man die Wahl hat, entweder Menschen für die Aufklärung einzusetzen oder eben eine Drohne, dann entscheiden wir uns für Letzteres.
Also wenn Sie sich eine Drohne anschauen, dann ist das ja letztendlich ein kleines ferngesteuertes Flugzeug. Und diese Systeme haben eine Geschichte, die oft deutlich weiter zurückreicht, als man gemeinhin annimmt. Wenn Sie sich den Ersten Weltkrieg anschauen, gab es da beispielsweise schon Versuche, fliegende Drohnen herzustellen.
Analytiker und Waffenexperte Fabian Hinz arbeitet am International Institute for Strategic Studies.
Es gab erste Drohnenboote, ferngesteuert mit Hilfe von Drähten. Auch das wurde schon eingesetzt. Und diese Entwicklungen haben nie wirklich aufgehört. Wenn Sie sich die Entwicklung im Zweiten Weltkrieg ansehen, dann gab es dort schon fliegende Drohnen, die sich selber ins Ziel gestürzt haben. Das waren beispielsweise konvertierte bemannte Bomber, in denen der Pilot das Flugzeug gestartet hat, danach mit dem Fallschirm abgesprungen ist.
Das führerlose Flugzeug richtet Schaden an. Es wird dabei zerstört, aber der Pilot überlebt. Die kriegswichtige Ressource Mensch wird geschont. Dank tödlicher Drohnen.
Die wirkliche moderne Drohnenentwicklung begann dann in den 80ern und 90er Jahren. Und in den 90er Jahren sahen sie dann die ersten Vorläufe der heutigen modernen Kampfdrohnen, Systeme wie die amerikanische Predator.
Auch in Deutschland wurden in den 80er Jahren Drohnen entwickelt. Sie trugen keine Waffen mit sich. Sie waren selbst welche.
Die Shawhead-Drohne hat ihren Ursprung eigentlich in Deutschland. Sie hatten in den späten 80er Jahren ein deutsches, manche Quellen sagen deutsch-israelisches Programm zur Herstellung einer Selbstmorddrohne, die gegnerische Radarsysteme ausschalten sollte. Man hatte mehrere Prototypen, aber letztendlich hat man sich dann entschieden, es nicht weiter zu verfolgen. Allerdings ist das Design dann in Israel aufgetaucht und die Israelis haben ihre eigene Version dieser Drohne Antiradar gebaut unter dem Namen Harpy.
Von Israel gelangte das Design weiter in den Iran.
Die Iraner fanden diese Drohne offenbar relativ interessant und haben irgendwann entschieden, sie selber nachzubauen. Eine kleine Änderung hat man vorgenommen. Man hat den Radarsuchkopf, der gegnerische Radarsysteme finden würde, ersetzt durch eine GPS-Steuerung oder eine Satellitennavigationssteuerung, damit man diese Drohne flexibler gegen verschiedene Ziele einsetzen kann. Das können Flughäfen sein, das können Militärbasen sein, das können aber auch Kraftwerke sein.
Die Idee hinter der Shahed? Sie ist viel billiger als eine Rakete oder ein Flugzeug und sie braucht keinen Piloten. Die Drohne wurde vom Iran im Nahen Osten eingesetzt, zum Beispiel bei dem Angriff auf saudische Ölanlagen im Jahr 2019. Dann wurde die Technologie nach Russland exportiert.
Wenn Sie eine Drohne wie die Shawhead bauen wollen, dann ist das gar nicht so kompliziert. Viele Bauteile können Sie frei auf dem Weltmarkt kaufen, einige der Bauteile nicht, aber auch das ist machbar.
Mindestens genauso wichtig wie die Drohnen ist die elektronische Kriegsführung, also das Stören von Funkfrequenzen und GPS-Signalen.
Was man aus der Ukraine hört, ist, dass es zu einem regelrechten Katz-und-Maus-Spiel geworden ist. Das heißt, man hat eine Innovation auf einer Seite, um die Störung der Funkverbindung zu erschweren. Und diese Innovation hält eine gewisse Zeit, vielleicht ist es ein Monat, aber eventuell sogar weniger. Dann hat sich die andere Seite angepasst und dann muss man sich etwas Neues einfallen lassen.
Звичайно, вони перебудовуються, в них прибирається абсолютно все, що зв'язано з GPS-ом, фізичним путем випаювання.
Ja, natürlich, sie werden umgebaut. Absolut alles, was mit GPS zu tun hat, wird durch physisches Löten entfernt.
Управління, звісно, не таке легке, як на Mavic, який, ну, звичайно, заводський, да, там є стабілізації всякі, все таке інше. Тут цього немає.
Die Steuerung ist natürlich nicht so einfach wie bei einer fabrikneuen Mavic.
На звичайному Mavic можна там, якщо там втрата дрона чи щось, нажати кнопочку Home, і він повернеться до тебе додому. Тут такого немає. Якщо ти пав під зону дії РЕБу чи ще інші там обставини, то все, дрон втрачено.
Sagen wir es mal so, bei unserer Mavic kann man nicht den Home-Button drücken, damit sie zurückkommt. Hier gibt es so etwas nicht. Und wenn man in die elektronische Kriegsführung gerät oder in andere Umstände, dann ist die Drohne verloren.
Die gegnerischen Störsender auszutricksen, ist überlebenswichtig.
Wer die modernere elektronische Kriegsführung hat, der überlebt.
Так, використовують так само і мавіки, і для розвідки, і для скідів. Тобто підлітають і там гранати скидають і все. І так само FPV і дуже великі кількості.
Die Russen benutzen auch Mavics für die Aufklärung und für Abwürfe. Das heißt, sie fliegen an uns ran und werfen Granaten ab. Und auch FPVs, sehr viele FPVs.
І так само боремося. Ось так, у кого крутіше реп, у кого більш нова частота.
Und wir kämpfen auch darum, wer den coolsten Jammer hat, wer die neueste Frequenz hat.
Beide Seiten nutzen die gleiche Technik. Da kommt es auch mal zu Verwechslungen.
Das ist Glückssache. Auch darum geht es. Wir versuchen natürlich, sie irgendwie zu identifizieren. Aber es gibt oft eine Menge Verwirrung und sehr oft Verluste, weil wir unsere eigenen Drohnen abschießen. Oder umgekehrt.
Durch die gegenseitige Drohnenaufklärung ist die unbemerkte Bewegung von Truppen und Material an der Front beinahe unmöglich geworden. Die Militärs sprechen vom gläsernen Gefechtsfeld. Übungsgelände in der Ukraine.
Je mehr du dich in der Ukraine befindest, desto schwieriger ist es, dich zu verstehen.
Je näher ein Land an der Ukraine liegt, desto leichter fällt es, das Konzept zu verstehen, dass man jemanden töten muss, um einen Krieg zu gewinnen. Und je weiter man von der Grenze zu Russland entfernt ist, desto weniger wollen die Leute das wahrhaben.
Sergei Kuprienko hat ein Startup gegründet, das am Einsatz von künstlicher Intelligenz in Drohnen arbeitet.
Ich möchte die Menschen vollständig vom Schlachtfeld entfernen, absolut. Zweitens möchte ich, dass wir sicherstellen, dass wir die Menschen im Wesentlichen durch Roboter ersetzen.
Die tödlichen Drohnen sollen die Ressource Mensch schonen. Die sollen Todesopfer auf der eigenen Seite vermeiden. Dank KI sollen sie schneller und effizienter arbeiten als mit Piloten.
Man stößt an die Mental Capacity eines Menschen. Ein Pilot ist nicht in der Lage, mehr als 5 bis 6 Drohnen im Blick zu behalten. Mit künstlichen Intelligenzen funktioniert das mit Hunderten, mit Tausenden. Wenn wir den Menschen aus der Gleichung herausnehmen, können wir einen Teil der Frontlinie automatisiert betreiben, indem wir Hunderte von Robotern einsetzen. Und sie werden keine Fehler machen, anders als Menschen. Sie werden keine subjektiven Entscheidungen treffen. Nach und nach werden die Menschen ersetzt und behalten nur den großen roten Knopf. Der große rote Knopf bleibt immer noch erhalten beim Menschen, ja.
Und wir machen alles dafür,
und wir tun alles, was wir können, um sicherzustellen, dass die Kollateralschäden mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz viel geringer werden als ohne sie.
Die Technik steht noch am Anfang. Kommt der Krieg der Roboter?
Absolut.
Der nächste Krieg wird definitiv ein Roboterkrieg sein.
Подумайте про це. Найкращий спосіб виграти війну роботів – це не стільки випустити більш потужні роботи, а скільки перехопити керування роботами противника.
Denken Sie darüber nach. Der beste Weg, einen Roboterkrieg zu gewinnen, besteht nicht darin, leistungsfähigere Roboter zu produzieren, sondern die Kontrolle der feindlichen Roboter zu übernehmen.
Це ж набагато простіше, ніж випускати снаряди, якщо можна просто розвернути ваших солдатів в вашу сторону.
Es ist viel einfacher, als Granaten abzufeuern, wenn man einfach seine Soldaten in seine Richtung drehen kann.
Beim Testbetrieb der German Heron TP wird die Drohne wie ein normales Flugzeug behandelt. Der Tower kommuniziert mit dem Piloten, der in einem Container an einem geheimen Ort in einem Cockpit sitzt. Soldatenleben schützen, die Ressource Mensch. Das will auch die Bundeswehr mit der German Heron TP.
Sehen können, aber nicht helfen oder im Notfall eingreifen können, ist hochgradig belastend für die Besatzungen. Sie sehen ja als Drohnenpilot und als Sensorbediener gewisse gefährliche Situationen am Boden entwickeln. Und da gibt es ja für jeden Einsatz dann auch sogenannte Rules of Engagement, in denen man kinetische Maßnahmen ergreifen kann, die auch zur Bekämpfung des Gegners führen.
Wenn es hart auf hart kommt, wird der Drohnenpilot zum Akteur auf dem Schlachtfeld. Auch wenn er tausende Kilometer vom Geschehen entfernt ist.
Früher konnte man nur gucken, man konnte nur dokumentieren, man konnte nur verbal eine Situation beschreiben an Truppen am Boden. Jetzt kann man im Falle des Falles tatsächlich noch Nothilfe leisten.
Das bedeutet in diesem Fall eine Rakete einsetzen und den Gegner ausschalten. Um auf einem Schlachtfeld Soldatenleben zu schützen, werden so oder so Waffen eingesetzt. Mit oder ohne Drohne.
Kampfdrohne von Inga Lisingevic. Die Feature-Antenne im Himmel. Achtung, das letzte Stück der kleinen Himmelskunde von Kena Kusanit enthält apokalyptische Szenarien. Aber keine Sorge. Sie spielen in einer Zukunft, die so fern ist, dass niemand sie wirklich denken kann.
Sonnenuntergang. Alles, was sich über die Erde erhebt, kann offenbar auch wieder untergehen. Weltreiche gehen unter, Schiffe gehen unter, die Sonne geht unter. Es heißt allerdings, dass die gängige Aussage, die Sonne gehe unter, auf Geozentrismus basiert oder Egozentrismus, Anagramme, die den Blick derer beschreiben, die sich so verhalten, als drehte sich alles um sie. Das Skandalöse am Sonnenuntergang aus egozentrischer Sicht ist, dass eine Sonne, die jeden Morgen auftaucht und jeden Abend verschwindet, mir suggeriert, dass Dasein ohne Abwesendsein nicht funktioniert. Weswegen ich jahrtausende lang nichts anderes getan habe, als automatisch das Wesen solarer Vorgänge nachgeahmt. Da trat die Sonne ihre Nachtfahrt an und auch ich trat meine Nachtfahrt an. Da war es dunkel und auch ich hatte kein Licht mehr an. Da ruhte die Welt und auch ich ruhte aus. Und irgendwann ging nicht nur die Sonne unter, sondern auch ich musste unter die Erde gehen. Damit war ich einverstanden. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ich nachts das Licht anlassen und durch lineare Entwicklung meine zyklische Bedingtheit überwinden kann. Überzeugt hat mich die Erkenntnis, dass die Sonne in Wirklichkeit nicht jeden Tag untergeht, weil sie sich ja gar nicht um mich dreht. Und dass sie einfach, ohne sich um andere Dinge im Universum zu kümmern, seit Milliarden Jahren ein und dasselbe tut. Sich unökonomisch verausgaben, um es mit Georges Bataille zu sagen. Noch ist die Sonne ein gelber Zwerg, sagen diejenigen, die sie beobachten. Aber in 5 Milliarden Jahren wird sich dieser Zwerg zunehmend aufblähen zu einem roten Riesen und dieser wird schließlich die Erdkruste in Lava auflösen. Bis dahin kann ich in den Abendhimmel schauen, der von der Sonne nur den roten, langwelligen und durch seine optische Verzerrung größer erscheinenden Lichtkörper durch die Erdatmosphäre dringen lässt, die überm Horizont ausgedehnter und aerosoldichter ist. Was ich sehe, ist die Vorschau einer zukünftigen Katastrophe. Die Sonne als roter Riese, kurz bevor sie explodiert. Noch kommt mir dieser in einer entfernten Zukunft drohende Untergang romantisch vor. Vermutlich, weil ich das Gefühl nicht loswerde, all die Milliarden Jahre noch vor mir zu haben.
Das war die Feature-Antenne im Himmel. Mit Dokus und Texten von Rebecca Poland, Etienne Röder, Inga Lisengewitsch und Kena Kusanit. Konzeption, Realisation, Redaktion Ingo Kottkamp. Musik Atom TM. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.